Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, einem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, auch wie üblich, der Yannick Schubert. Moin.
Moin, Jonas.
Moin, Yannick.
Ist immer so lustig. Ich sag immer meinen Namen und ich sag dann immer nur Moin oder Hallo, deswegen dachte ich, komm, sag doch mal deinen Namen.
Ist auch so lustig, sich da immer noch mal im Podcast zu begrüßen, nachdem wir jetzt schon fast eine halbe Stunde gequasselt haben.
Ja, voll geil.
Aber wir quasseln jetzt weiter und zwar mit einem klaren Thema. Nämlich das Thema, Achtung, Keyword-Dichte.
Duh.
Und alle, die jetzt Ausschlag kriegen direkt, schauen wir mal, was unsere Gedanken sind. Ob jetzt Keyword-Dichte wirklich Sinn macht oder nicht. Ist es veraltet? Wird es jetzt wieder relevant, wo AI, KI unterwegs sind? Oder ist es so, wie es die letzten Jahre war, dass man eigentlich sagt, meh, brauchen wir eigentlich nicht?
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Holen wir mal schnell alle mit ins Boot, die vielleicht nicht wissen, was Keyworddichte ist, weil sie neu eingestiegen sind in SEO oder weil sie es schon verdrängt haben aus früheren Vorzeiten. Keyworddichte ist ja schlicht und ergreifend eine Berechnung dessen, wie oft ein Keyword innerhalb eines Textes vorkommt. Je häufiger das Keyword vorkommt, desto höher die Prozentzahl. Und früher war so der Ansatz, je höher, desto besser, aber man sollte, da kamen dann Aussagen, wie man sollte zwischen 9% und 13% liegen für das Hauptkeyword und solche Sachen. Und ja. Es hat ja auch früher funktioniert. Das darf man ja auch nicht unterschlagen. Am Anfang des SEO, so vor 15 Jahren bis vor 10 Jahren vielleicht, würde ich jetzt mal so grob schätzen, hatte das ja auch sogar einen positiven Einfluss, wenn man darauf geachtet hat.
Definitiv, und es hat seit jeher hat schon so eine gewisse Daseinsberechtigung gehabt. Viele auch namenhafte SEOs haben dann schon gesagt, auch diese sogenannte TF-IDF oder WDF-IDF-Analyse, ne, wo man dann wirklich guckt, okay, wie oft kommt ein Term oder ein Keyword in dem Sinne im Text vor und dann wird das Ganze nochmal normalisiert. Dann hat man sich die Dokumente angeschaut, die dafür auch ranken und hat dann darüber geprüft, okay, wie ist dann die Frequenz in diesen Dokumenten? Dann gibt's dieses Inverse Document Frequency, heißt das IDF, und hat es dann praktisch versucht, ein Stück weit zu normalisieren, damit man dann halt zu einem relativ sinnvollen, in Anführungsstrichen, und nachvollziehbaren Wert kommt, wie oft dann ein Keyword vorkommt oder ein Term, ne, das können ja auch mehrere Wörter sein, ein Term dann in einem Dokument, in dem Sinne dann ein Blogbeitrag beispielsweise oder Kategorietext in dem Dokument dann vorkommt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe eigentlich nie wirklich darauf Wert gelegt. Es gibt ja Tools, die machen das. Es gab auch ein deutsches Tool, jetzt ist mir entfallen, wie das hieß oder heißt. Das nutzen auch viele oder haben viele genutzt. Ich habe das nie genutzt. Ich habe nie Wert drauf gelegt. Ich wollte immer, dass die Texte natürlich klingen, dass sie umfassend das Thema behandeln und abdecken. Also im Endeffekt so, wie du auch immer vorgegangen bist bei deinen, oder kannst ja auch noch mal was dazu sagen. Einfach geschaut, dass der Text meiner Meinung nach gut ist, alles abdeckt, sinnvoll aufgebaut ist, einen roten Faden hat, die Hauptkeywords oder das Hauptkeyword in sinnvoller Weise drin vorkommt, dazu gleich noch mehr. Aber ich habe mich nie tatsächlich ehrlicherweise nie wirklich über Keyword-Dichte großartig bemüht, sagen wir es mal so.
Ja, also darum kurz zu dem WDF-IDF was zu sagen. Es ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung der Keyword-Dichte gewesen.
Ja. Ja.
Also es ist nicht das Gleiche, sondern es war so der Versuch der Weiterentwicklung. Ich muss sagen, ich hatte Zeit, also auf Keyword-Dichte habe ich nie Wert gelegt. Das war mir tatsächlich zu, also als ich angefangen habe mit SEO, war das eigentlich schon ziemlich debunked, dass das einen Sinn hat.
Ja.
Da kam dann WDF-IDF, da habe ich tatsächlich Zeiten gehabt, da habe ich drauf Wert gelegt. Das waren bestimmt so 1,5 Jahre, 2 Jahre, wo das mit eingeflossen ist. Ich habe auch eine Weile das Tool Surfer SEO genutzt, das auch,
ja, ich auch. Ja,
im Prinzip auch. So eine Mischung aus WDF, IDF und Keyword-Dichte nur anders dargestellt anzeigt. Auch da habe ich sag's mal so, ich habe nicht voll drauf optimiert, aber ich habe es mit rangezogen als Datenpunkt.
Genau, darum geht's. Also ich meine, wenn ich sage, ich habe keinen Wert drauf gelegt, dann habe ich natürlich auch mal sowas genutzt und darauf geschaut, aber ich habe jetzt nie meinen Text daran ausgerichtet. Und das ist ja bei dir dasselbe. Du hast ja nie gesagt, okay, der Text, der muss jetzt unbedingt diese Wörtermenge erfüllen, also diese Keyword-Menge erfüllen. Dann hast du gesagt, okay, bis ich da jetzt wirklich 12-mal das Wort drin habe, da muss der Text so, muss ich den umschreiben. Sondern du hast halt schon ein Stück weit danach geguckt, ne, auch mal geguckt, okay, vielleicht kann ich ein Wort austauschen, damit das Keyword halt wirklich, keine Ahnung, 3-4 Mal vorkommt und nicht nur 2 Mal, ne. Das ist zum Beispiel auch mein Ding gewesen, aber du hast jetzt nicht darauf fokussiert,
einen
Text aufgebaut, oder?
Nein, das auf gar keinen Fall. Und es ist ja auch schon eine Weile her. Also, ich würde mal sagen, irgendwie, was sind wir jetzt, 2026, seit vielleicht so 2020, ich kann es gar nicht genau festmachen, aber gebe ich da gar nichts mehr drauf. Ich gucke nicht mal mehr auf irgendwie diese Metrik. Die habe ich seit vielen Jahren, habe ich die gar nicht mehr analysiert, gesehen, in irgendeinem Tool mehr angeguckt, weil sie mich null juckt, weil Google auch einfach weiter ist. Also aus meiner Betrachtungsweise macht es überhaupt keinen Sinn, das in irgendeiner Form großartig mit ranzuziehen, sowohl diesen WDF-IDF-Wert als auch die Keyword-Dichte.
Ja.
Was aber trotzdem immer noch sehr gut funktioniert, ist einfach das Keyword häufig unterzubringen. Und damit meine ich jetzt kein Spamming, schon allein von der Logik her zu denken, okay, ich habe irgendwie, klar, wir optimieren für Themen und nicht für Keywords, aber trotzdem haben wir ja irgendwie immer noch die Keywords im Hinterkopf, auf die wir ranken wollen. Natürlich macht es Sinn, dass die wichtigeren Keywords, nenne ich sie jetzt mal, schon auch häufiger vorkommen als die sekundären, tertiären Keywords. Weil wenn es andersrum wäre, wäre die Priorität dieses Inhalts ja komplett anders.
Also
ich sag mal so, ich achte halt drauf, dass das, ich will gar nicht so sehr sagen, dass das Keyword häufig vorkommt, aber ich achte auch nicht so direkt drauf, aber ich habe das so unterbewusst drin, weil ich das seit so vielen Jahren mache, dass wenn ich Inhalte erstelle und das Thema umfangreich abdecke und auf dieses Thema explizit eingehe und nicht anfange, einen 10.000 Wörterinhalt zu erstellen, sondern fokussierten 700 oder 1.000 oder 1.500 Wörterinhalt zu erstellen, dann passiert es bei mir organisch, dass die wichtigeren Keywords häufiger vorkommen, weil es einfach im normalen Sprachgebrauch auch so passiert. Und das ist wiederum etwas, was, denke ich, auch jetzt wieder noch relevanter wird für die ganzen AI-Bots, die unterwegs sind, nämlich NLP, ne, diese natürliche Sprache. Und aus dieser natürlichen Sprache, wenn man nicht KI-Texte hat oder nicht generisch schreibt selber, dann entsteht automatisch eine gewisse Form der Hierarchie durch die Häufigkeit verschiedener Wörter. Das passiert ja von alleine. Und deshalb würde ich einfach mein Take sagen ist, Keyword-Dichte ist Bullshit. Absoluter Quatsch, dass man darauf jetzt Wert legt und sagt, ich muss jetzt x Prozent erreichen. WDF, IDF würde ich Maximum so ranziehen, dass ich daraus Insights gewinne, welche Terme ich vielleicht unterbringen sollte in meinem Beitrag oder welche Themen noch in meinem Beitrag abgedeckt werden sollten, aber nicht, auch da nicht, um eine spezifische Zahl zu erreichen, die da ausgerechnet wird. Und gleichzeitig wird das ja aber auch so oft noch von verschiedensten Plattformen und Anbietern gemacht. Du hast mir ja selber erzählt von dem Beispiel. Mir sind auch dann plötzlich welche eingefallen. Aber erzähl doch mal, dir ist es ja letztens begegnet, dass auf die Keyword-Dichte, glaube ich, Wert gelegt wurde, richtig?
Genau, also sowohl Keyword-Dichte als auch eine sehr, sehr sehr hohe Anzahl an Wörtern in dem Fall. Also es ist ein Kunde von mir. Ich will hier jetzt kryptisch bleiben, um niemand auf die Füße zu treten oder bloßzustellen. Das ist das Letzte, was ich will, um Gottes Willen. Aber ist ein Kunde von mir und da im E-Commerce, und da geht es natürlich auch darum, die Kategorien und Produkttexte zu optimieren, zu überarbeiten und eben die gesamte UX des Shops auch zu verbessern in dem Sinne. Also ganz typisches SEO, ne? Mit natürlich auch Überlegungen zum Geo. Das ist natürlich mittlerweile immer dabei, auch wenn es blöd klingt und ich es immer mir schwerfällt, über die Lippen zu bringen, aber es ist natürlich so. Und in dem Zuge ist mir dann auch aufgefallen, dass die Texte, sagen wir es mal so, sehr altmodisch sind, was so das SEO angeht und die Texte an sich, der Stil, das Wording und der Aufbau. Und kam raus, dass die halt auf einer Plattform Texte einkaufen und da war es offiziell die Vorgabe, immer irgendwie 10-15%, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, welche Zahl das war, die war sehr hoch. Also wird auf jeden Fall, ist wichtig, Keyworddichte, und es sollte zum Beispiel, glaube ich, bei den Kategorietexten immer 800 bis 1000 Wörter sein. Das war so die Vorgabe der eingekauften Texte, nicht der Vorgabe von meinem Kunden an den Externen, ne, an die Externen, sondern das war die Vorgabe von dem Anbieter, der die Texte parat gestellt hat oder immer noch parat stellt, glaube ich, dass man immer 800 bis 1000 Wörter nutzen sollte. Und dann habe ich gefragt, woher das kommt, konnte es mir nicht, leider niemanden so richtig beantworten. Und im Zuge dessen ist mir bei einem zweiten Kundentermin auch aufgefallen, da kam nämlich auch die Frage, ja, wie oft sollen wir denn ein Keyword benutzen und muss das häufig vorkommen, müssen wir das wirklich sehr, sehr oft nutzen, reicht es, wenn es in der Überschrift ist und so weiter. Und dann ist mir wieder klar geworden, wie viel Unklarheit immer noch herrscht und ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir in der Folge heute jetzt drüber sprechen, weil immer noch fälschlicherweise sehr, sehr viel Wert auf Keyworddichte und die Textlänge Wert gelegt wird. Und das ist unfassbar überraschend für mich, weil ich halt natürlich damit jeden Tag konfrontiert bin und dann jemand, der jetzt sich nicht jeden Tag intensiv damit beschäftigt, dann sagt, ja, wir haben halt da jetzt eingekauft und da ist halt wirklich viel Keywords drin, weil wir dachten, viel ist gut, ne, damit dann auch Google und die anderen auch zu KI-Plattformen verstehen, um was es geht. Und eben nein, eben genau nicht, weil spätestens seit 2015 gibt es das Google Rank Brain, wo Google praktisch diese Suchmaschine ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz geführt hat, könnte man sagen, wo dann wirklich semantische Analysen im Hintergrund stattfinden, sowas wie Vektoren reingekommen sind und auch Embeddings schon, das war schon vor 11 Jahren der Fall, wo dann einfach Google gesagt hat, wir wollen die Suchmaschine semantischer machen. Wir wollen praktisch einen semantischen Suchindex haben. Wir wollen, dass Google als Suchmaschine genau versteht, wenn derjenige diese und jene Keyword-Kombinationen eingibt, was er finden möchte. Ne? Und zum Beispiel, wo ist die nächste Bank? Ne? Will er jetzt nicht irgendwie sich hinsetzen, sondern er versucht vermutlich eine Bank, wo er sein Geld hinbringen kann, Geld abheben kann, einen Berater finden kann, wie auch immer. Und das sind aber semantische Analysen, die im Hintergrund stattfinden und das Ganze schon seit 2015. Und deswegen ist das größte, meiner Meinung nach größte Gegenargument für Keyworddichte und oder einen sehr, sehr hohen Einsatz von Keywords in dem Text, ist die semantische Kapazität von Google, Texte zu verstehen und dementsprechend auch die Suchintentionen dahinter zu verstehen. Und das Ganze muss man natürlich dann auch dementsprechend bei den Texten berücksichtigen, weil dann brauchst du nicht mehr in jedem zweiten Satz das Keyword. Ne? Und das ist so für mich das größte Gegenargument.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass neben diesem Gegenargument noch ein weiteres sehr, sehr wichtig ist, nämlich, dass man sich einfach auf was Falsches fokussiert. Ja. Also es suggeriert, wenn man auf Keyworddichte achtet, dass das sehr wichtig ist und dadurch fokussiert man sich plötzlich beim Schreiben darauf, gewisse Wörter unterzubringen. Und dann klingt das Ganze plötzlich nicht mehr organisch. Und der Fokus geht auch, denke ich, so ein wenig verloren darauf, was eigentlich relevant ist, nämlich direkte Sprache, Themen direkt abzudecken, nicht fluffig zu werden und. Da können wir jetzt ja ganz viel aufzählen. Wir werden auch gleich noch über das Thema Chunk-Kohärenz reden, was wieder ein cooles Schlagwort, ein cooler Begriff ist, der jetzt in KI-Zeiten hier groß hausieren geht. Aber ich habe mal geguckt, ich habe mich gerade einfach parallel bei Textbroker eingeloggt, das ist so eine große Plattform für Texte. Du musst tatsächlich noch festlegen, welche Keywords rein sollen und wie viele wie oft die vorkommen sollen. Also du musst es bei deinem Briefing angeben. Und klar, man kann jetzt sagen, gut, wenn du da einen Text in Auftrag gibst, bist du selber schuld, wenn du da dann eine gewisse Keyword-Dichte vorgibst. Auf der anderen Seite wirst du halt auch gezwungen, das einzugeben. Also,
ja, finde ich... Da ist halt die Frage, ist das schon der falsche Ansatz zum Start?
Ich finde, du legst halt mit einem völlig falschen Ansatz los, weil du dann auch dem Texter... Der Texter hat ein paar Sachen, an denen er sich festhalten kann, wenn du ihn briefst. Und wenn eine dieser Sachen dann ist, diese drei Keywords müssen so oft vorkommen, dann... Das passt nicht. Das macht keinen Sinn für ordentliche Inhalte. Also ich denke, jeder, der da rational drüber nachdenkt, wie du einen Text schreiben würdest, wenn du so eine Vorgabe hast oder wenn du sie nicht hast, wird mir zustimmen, wenn er sagt, wenn du die Vorgabe nicht hast, klingt das wahrscheinlich deutlich besser.
Ja.
Und ich meine, es gibt ja auch andere SEO-Tools, die das noch drin haben. Es gibt auch SEOs, die damit noch arbeiten, mit WDF, IDF noch arbeiten. Und auch da... Wie formulieren wir das, ohne Leute jetzt komplett hier zu nerven? Aber es kann ja trotzdem gut funktionieren. Also die Sache ist,
ja.
Ich kenne SEOs, die machen das und deren Seiten und Kundenseiten ranken trotzdem gut. Das heißt jetzt aber dann nicht, dass sie deshalb gut ranken, weil sie auf WDF, IDF setzen. Vielleicht wird das aber auch einfach nicht so eingesetzt, dass man genau sagt, ich muss das eine gewisse Nummer erreichen, eine gewisse Zahl bei dieser Formel, sondern vielleicht wird es so genutzt, wie wir es vor 10 Jahren genutzt haben, dass man sagt, okay, wir nutzen einfach die WDF-IDF-Analyse der Konkurrenten, um zu sehen, welche Themen wir unterbringen sollten.
Ich glaube, da ist das Thema eher tatsächlich, dass wenn man WDF, IDF nutzt oder die SEOs, die es nutzen, die haben ja auch ein gewisses Händchen für SEO, ne? Und ich glaube, dass das dann verhindert, dass die Keywords zu oft eingesetzt werden. Und das wiederum ist dann halt ein Fall, wo ich sage, dann ist es gut, wenn man versucht, ne, nochmal drüber zu gehen mit so einem WDF-IDF-Tool und zu sagen, hey, ich weiß nicht, ob wir es vielleicht zu oft benutzen, ne? Nicht, dass das schon über Optimierung ist oder Keyword-Spamming für Google, dann lieber nochmal durch ein WDF-IDF-Tool laufen lassen und gucken, dass wir nicht zu viel Keyword spammen, ne? Dass wir vielleicht lieber nochmal ein Synonym reinpacken oder einen Begriff, der oft mit dem Keyword benutzt wird. Das ist ja auch der Vorteil von WDF-IDF in dem Fall, dass du auch Terme oder einzelne Wörter vorgeschlagen bekommst, die oft in Zusammenhang mit diesem Keyword vorkommen oder oft dann auch von anderen genutzt werden. Also man nennt es auch mittlerweile gerade in der KI-Welt und im LLM-Optimierung nennt man es Kookkurrenz, also das gemeinsame Vorkommen von gewissen Begriffen und Termen, spricht man von Kookkurrenz oder ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube Kookkurrenz. Und das ist dann schon ein Vorteil oder das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist durchaus valide und da würde ich auch sagen, ja, dann macht es auch Sinn. Aber man muss halt sehr, sehr vorsichtig sein und wenn man da nicht wirklich guten Fokus drauf legt, das Ganze trotzdem noch natürlich zu gestalten, dann kann es trotzdem auch sein, gerade mit solchen Tools, dass man dann schnell auch in die Überoptimierung reinrutscht. Das wollte ich noch ergänzen.
Ja, also ich denke, wir können festhalten, dass man sich weder auf WDF, IDF noch auf Keyworddichte irgendwie großartig verlassen sollte, um zu sagen, das ist jetzt meine Metrik, auf die ich optimiere. Aber der Fairness halber muss man auch sagen, auch wenn es mir schwer nur über die Lippen kommt, man kann fast jede Metrik auch sinnvoll nutzen. Und wenn man die sinnvoll nutzt, wie du jetzt gesagt hast, indem man dann vielleicht es zur Analyse nutzt, ob man jetzt überoptimiert hat oder um zu sehen, sollte ich noch andere Themen mit reinbringen in meinen Inhalt. Okay, ja, meinetwegen. Ne? Am Ende ist der Output entscheidend und was man mit diesen Zahlen anstellt und nicht, ob man die Zahlen nutzt. Aber ja, ich würde sagen, weil auch ja unser Einstieg war, ist Keyword-Dichte und WDF, IDF jetzt in den KI-Zeiten relevanter geworden. Ich würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Mit Leib und Seele sage ich da nein. Im Gegenteil, ist es sogar noch irrelevanter geworden, würde ich sagen, weil andere Dinge viel mehr in den Fokus rücken. NLP haben wir ja schon genannt, dass man einfach natürlich schreibt, dass man Themen innerhalb eines einzelnen Dokuments, also einer Seite, stark fokussiert abdeckt und nicht mehr diese, klar, du kannst immer noch so Skyscraper machen, aber diese Skyscraper-Thematik, die es früher gab, dass es so krass gut funktioniert bei allen Keywords, würde ich sagen, ist nicht mehr so. sehe ich auch, dass es nicht mehr so ist. Man kann trotzdem noch sehr lange tiefgehende Inhalte produzieren, gar keine Frage. Ja. Aber wenn wir jetzt aus wirklich Geosicht gucken, ist es ja insbesondere wichtig, dass du in, ja schon fast übertrieben ein bisschen gesagt, in möglichst kurzer Form eine Lösung oder eine Antwort auf eine Frage bietest. Das heißt nicht, dass jetzt jeder Ratgeber, den du schreibst, nur noch 200 Wörter haben soll. Aber, und da kommen wir jetzt zu dem Thema, über das wir noch reden wollen, nämlich dem Thema Chunk-Kohärenz, bei dem es, ich würde das einfach mal kurz so definieren, weil das ist wieder so ein cooles Buzzword, das am Ende etwas ist, was vielleicht viele sowieso schon umgesetzt haben. Also bei der Chunk-Kohärenz geht es darum, dass innerhalb eines Chunks, also eines vorgegebenen Bereichs, die Kohärenz, also das Zusammenhängen des Themas und die Dichte des Themas sehr hoch ist. Also dass du in einem gewissen vorgegebenen Bereich ein Thema beantworten kannst und das von Anfang bis Ende in diesem Bereich nicht fluff ist und rumgebrabbel, in Zeiten von KI sind wir bla 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 gebrabbel, sondern Frage, Antwort, Punkt.
Genau, in anderen Worten könnte man noch sagen, also das Chunk-Kohärenz bedeutet einfach, dass ein einzelner Text-Chunk, also ein Abschnitt, ne, ein Bereich, Chunk kann ein Satz sein, kann aber auch 3, 4 oder 5 Sätze sein. Das ist einfach ein Textabschnitt auf Deutsch, dass der für sich alleine steht, verständlich ist und informativ ist. Ne? Das ist so Chunk-Kohärenz, weil es, wie du sagst, dann kommt natürlich der nächste Chunk, der nächste Textabschnitt und der ist nur Marketing-Fluff, der ist inhaltsleeres Gebrabbel, dann ist die Chunk-Kohärenz nicht wirklich hoch, beziehungsweise nicht wirklich gut. Und das ist im Endeffekt die Kohärenz der einzelnen Textabschnitte für sich. Ne? Dann müssen wir jetzt nochmal googeln, was Kohärenz genau heißt, kommt aus der Linguistik. Aber darum geht es im Endeffekt, dass die Textabschnitte für sich stehen, für sich ja, geschlossen
doch,
sind.
Ist doch klar, dass Kohärenz heißt, dass das einfach kohärent ist, innerhalb des Chunks. Genau. Ist doch klar. Ja, schöne Definition mit dem eigenen Wort. Aber ich denke, die meisten wissen, was gemeint ist. Also es geht... Ich müsste es jetzt auch nochmal kurz googeln, mir fällt das Wort einfach ums Verrecken nicht ein, wie man das umschreiben kann, Kohärenz, aber du googelst das bestimmt kurz im Hintergrund.
Ja, das ist, was ich gerade gesagt habe, also das sind die Textabschnitte müssen für sich verständlich sein, für sich stehen können, also nicht isoliert betrachtet werden können und informativ sein mit einer hohen Dichte.
Jetzt
also
habe ich kein das Wort, das mir gefehlt hat, ich habe es gegoogelt, Zusammenhalt. Das ist das, was mir gefehlt hat, nämlich Kohärenz bezeichnet den inhaltlichen oder strukturellen Zusammenhalt von Texten oder Gedanken. Darum geht es, dass es zusammengehalten wird, dieses Thema, und nicht, dass du innerhalb eines Chunks plötzlich noch 7 andere Themen aufgreifst.
Ja, da hat auch mal ein, der heißt Andrea Volpini, das ist einer der Gründer von Wordlift, so ein Tool zur LLM-Optimierung, Chunk-Optimization und so. Der hat auf LinkedIn mal vor einer Weile geschrieben, das hatte ich mir nämlich mal notiert und rausgeschrieben, der hat vor einer Weile mal zum Thema Chunks und Chunk-Optimization geschrieben und er hat gesagt, ein Chunk ist im Endeffekt ein Textabschnitt, der isoliert für sich betrachtet vollständig ist. Das heißt ja, also,
perfekt definiert.
Er enthält konkrete faktische Aussagen mit dem richtigen Kontext und er könnte, wenn man nur diesen Textchunk, also diesen Textabschnitt isoliert betrachtet, könnte er auch für sich stehen, er ist nachvollziehbar und er ist zitierfähig von den KI-Tools, weil die KIs ja Texte in Chunks zerlegen und analysieren und dementsprechend dann auch über die Embeddings in den Vektorraum transportieren und da eben dann sagen, okay, ist dieser Chunk jetzt relevant für die Nutzeranfrage, für den Prompt oder ist er eben nicht relevant? Und deswegen ist ja so wichtig, dass die Abschnitte für sich isoliert betrachtet vollständig stehen können. Ja?
Und genau da merkst du jetzt auch, dass es bei vielen SEOs kein großes Umdenken jetzt erfordert, das umzusetzen. Weil wir sagen das ja schon seit Jahren, dass man auf den Punkt kommen soll, dass man nicht drum rumschreiben soll, dass man nicht immer bei jedem Absatz noch eine Einführung in diesen Satz macht, sondern es ist eine Überschrift, es ist eine Frage, dann kommt eine Antwort. Natürlich kann man da noch Hintergrundinformationen geben, darum geht es ja gar nicht. Du kannst ja eine Zwischenüberschrift haben, dann einen 3- bis 4-Zeiler, der direkt eine Antwort gibt oder eine Lösung und dann kannst du ja auch weiter in die Tiefe gehen. Das ist ja gar nicht schlecht, das ist ja positiv auf jeden Fall. Aber du solltest halt nicht innerhalb von diesem einen Absatz versuchen, alles zu machen, in die Tiefe gehen, die Frage noch zusätzlich irgendwie beantworten, noch Hintergrundinformationen dazu geben, das wäre zu viel. Lieber so gesehen in Absätze trennen mit ja, blöd gesagt, Antwort und dann Hintergrundinformationen in neuen Absätzen. Und die Hintergrundinformationen kann man ja vielleicht auch wieder aufgliedern in nochmal mit Zwischenüberschriften, wenn es Sinn macht, dass es auch besser zu erfassen ist für den Nutzer und gleichzeitig dann auch wieder für Bots und Suchmaschinen. Dann haben wir nämlich wieder einen schönen Chunk, der zu einer Überschrift gehört. Also
ja,
für viele ändert sich dadurch gar nichts, würde ich sagen.
Nee, ich würde nur dazu sagen, also es ändert sich nicht, für viele ändert sich nicht wirklich was, aber das muss man schon sagen, ist so ein Teil der Geo oder von Geo-Maßnahmen, dass man halt schon gezielter schaut, können die einzelnen Textabschnitte besser für sich stehen. Und das ist auch was ich zum Beispiel bei einem konkreten Kundenprojekt sehr, sehr fokussiert die letzten Wochen gemacht habe oder die letzten Monate eigentlich schon, dass ich geschaut habe, die einzelnen Abschnitte, sind die in sich wirklich geschlossen oder sind die teilweise, fangen die offen an? Zum Beispiel hast du so einen Fall wie, das führt dazu, dass. Ne, wenn du so einen Textabschnitt anfängst, das führt dazu, dass.
Dann weiß man nicht, worum es ging es vorher. Was ist mit das gemeint?
Ja, was führt zu was? Ne? Das führt zu da oder dadurch entsteht so und so. Durch was? Ne? Und dann musst du dir überlegen, wie kann ich die einzelnen Textabschnitte in sich geschlossener machen, ohne dass das abgehackt wirkt. Und da ist schon dann kommt die Kunst der Chunk Optimization rein, die ja eher mit den LLMs jetzt gekommen ist, diese Disziplin in Anführungsstrichen. Dass du dann wirklich versuchst, die Abschnitte in sich geschlossener zu gestalten, trotzdem zu schauen, dass das jetzt nicht abgehackt klingt, wenn man sich den Beitrag beispielsweise von vorne bis hinten durchliest. Das muss ja trotzdem natürlich klingen, das muss ein rundes Leseerlebnis bieten, der Lesefluss muss gegeben sein, aber trotzdem müssen die einzelnen Abschnitte des Textes oder des Ratgebers für sich stehen können oder besser für sich stehen können.
Vor allen Dingen kommt da dann ja auch eine Menge Fingerspitzengefühl mit rein. Wir sagen es ja auch häufig, SEO ist so eine Mischung aus Wissenschaft, Daten, aber auch Fingerspitzengefühl und
bisschen Kunst. So. Ja, ja.
Und das mag übertrieben klingen, aber genau bei diesem Beispiel sieht man jetzt so gut, warum. Weil analytisch gesehen können wir natürlich sagen, klar, dann packen wir da immer noch, statt dass wir schreiben, das führt dazu, das, schreiben wir immer das Thema, das Keyword rein, worum es da gerade geht. Mhm. Aber wenn du es dann in 5 Sätzen hintereinander machst und jedes Mal das gleiche Wort da reinschreibst, klingt das scheiße, keiner will es lesen.
Total repetitiv.
Ja. Du hast Keyword-Spamming, das heißt, da kommt dann wieder das Fingerspitzengefühl ins Spiel zu wissen, wie kann ich das ordentlich schreiben, das ist eigentlich sogar ein Copywriting-Texting-Skill, dass das gut klingt.
Definitiv.
Dann kommt das Fingerspitzengefühl und das Wissen mit rein, okay, der wichtige, vielleicht nehme ich das Keyword dann in den, in Anführungszeichen, wichtigsten Chunk mit rein, der erstmal das Thema beantwortet. Und nehmen das Keyword dann in Variationen oder nicht mehr mit rein in anderen Chunks, die dann nicht so zitierfähig sind für AI. Ich meine, nicht jeder Chunk muss und nicht jeder Abschnitt muss zitierfähig sein, ne? Und da kommt dann eine Menge Skill wieder ins Spiel. Und das ist auch wieder etwas, wo wir aufpassen müssen, wenn wir jetzt mit KI uns Texte erstellen lassen. Weil auch da können wir technisch berechenbar wissenschaftlich super viel machen lassen, aber wenn es dann um dieses Fingerspitzengefühl geht und um diesen Kunstteil, da wird's schwierig mit den KI-Texten. Mhm. Klar kannst du auch da wieder Vorgaben machen, guck, dass innerhalb von 3 Chunks das Keyword nicht mehr als 3-mal unterkommt, aber guck mal, was du dann schon wieder für Vorgaben gibst. Das sind schon wieder keine Vorgaben, die dafür sorgen, dass der Nutzer ein flüssiges Lesegefühl hat und dass es menschlich klingt, sondern es ist wieder was nur wieder eine technische Sache ist, um für Suchmaschinen oder AI-Bots interessant zu sein. Aber wir wollen auch jetzt noch für die Menschen interessant sein.
Und ich glaube, ein großer Pluspunkt, den KI so mit reingebracht hat in das ganze Thema Content, ist, dass wir oder dass viele andere, und ich meine wir sowieso, aber dass auch andere sich wieder mehr darüber Gedanken machen, wie Texte natürlicher und flüssiger klingen. Einfach, dass ein natürlicher Lesefluss oder Sprachstil vorherrscht, weil eben dieses Konversationale, das ja der Grund und der Kern jedes LLMs ist und auch von Google mittlerweile, dieser konversationale Ton dahinter und diese konversationale Basis bietet ja Raum dafür, dass auch Texte wieder natürlicher werden, weil auch Leute natürliche Fragen stellen, konversationale Anfragen stellen und nicht nur einzelne Keywords nutzen. Und gerade wenn wir in LLMs und in KI-Plattformen mehr Erfolg haben wollen und mehr Sichtbarkeit haben wollen, dann muss der Weg sein, Texte natürlich und konversational zu strukturieren und aufzubauen und eben nicht mehr nur rein auf diese ganze technische, analytische Schiene zu gehen, wie du sie gerade beschrieben hast. Und da geht es ja im Kern darum. Ne? Es ist, wenn ich es jetzt in einem Satz nochmal kurz zusammenfassen müsste, es geht ja nicht um die bloße Keyword-Dichte, sondern es geht vielmehr um natürliche und sagen wir mal, fachgerechte Keyword-Präsenz. Ne? Keyword definitiv präsent in Title und Description, H1, H2 in den ersten 150 bis 200 Wörtern beispielsweise, um die Nutzer auch dementsprechend gut abzuholen. Aber das ist für mich, wenn ich es jetzt so mit einem Wort beschreiben müsste, eher Keyword-Präsenz und nicht Keyword-Dichte. Da ist für mich dann schon nochmal ein Unterschied. Und das ist im Endeffekt ja auch, was du gesagt hast, ne? Weg vom Analytisch oder nicht nur aufs Analytische schauen, sondern eher darum, sich darum zu kümmern, können wir den Nutzer gut abholen, können wir den Leser, den Kunden gut abholen, fühlt er sich gut an die Hand genommen, wenn er jetzt diesen Text durchliest. Das ist eher für mich so.
Ich finde, das ist ein super Begriff. Keyword-Präsenz statt Keyword-Dichte finde ich sehr gut. Ich finde es auch schlimm, dass wir noch über Keyword-Dichte reden müssen in 2026.
Hey, aber wir haben jetzt eine Folge gehabt
dafür. Aber du hast ja auch gesagt, dass das jetzt nicht einfach irgendwie eine wilde Idee war, dass wir darüber sprechen, sondern dass du das ja in der Praxis im Alltag erlebst. Und ich mache da auch den Leuten gar keine Vorwürfe,
nein.
Die Kunden sind, weil die wissen das nicht. Die lesen was und dann nehmen die das. Ich mache nur den Leuten Vorwürfe, die in der Branche arbeiten und die dann irgendwie ihren Kunden Keyword-Dichte andrehen. Also Shame. Mhm. Ich finde, wir müssen ja bald wahrscheinlich Videopodcasts machen, weil überall kommen Videopodcasts. Wir holen uns eine Glocke, Game of Thrones-mäßig, und dann machen wir hier die Shame-Glocke. Also wenn du SEO bist und deinen Kunden Keyword-Dichte verkaufst, wirklich Shame. Man muss da auch mal wieder öffentlich die Leute hier rannehmen, dass sie sich vielleicht mal hinterfragen. Können wir nicht empfehlen. Machen wir den Sack zu oder haben wir noch was?
Ich schaue mal kurz auf meine Notizen.
Oh, du hast Notizen? Mann, bist du
ja klar, natürlich. Ich bin ja ganz professionell
unterwegs. Die schreibst du gerade schnell, gell?
nein, die habe ich schon vorbereitet. Aber tatsächlich wollte ich noch was sagen. Wir hatten es so ein bisschen durch die Blume schon erklärt. Aber also ein wichtiger Punkt ist für mich, wenn es darum geht, ne, Keyword-Präsenz, Keyword-Dichte, vor allem ein zweiter Punkt ist die semantische Abdeckung, die Themenrelevanz. Ne? Das hattest ja du schon beschrieben. Mhm. Und das ist für mich wirklich ein Punkt, den ich nochmal betonen wollte. Den haben wir jetzt schon so ein bisschen umschrieben gerade die ganze Zeit. Aber das ist wirklich ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Es geht darum, das Thema relevant abzudecken und vor allem sich mittlerweile um die semantische Abdeckung zu kümmern und da auch ein Augenmerk zu legen. Das heißt also, werden relevante Begriffe genannt, die mit diesem Thema immer vorkommen, also diese Konkurrenzen. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aber das ist ein komisches Wort.
Du musstest es mir auch in den Chat schreiben, das gebe ich zu. Ich muss das auch jetzt mal googeln. Also es wird geschrieben K-O-O-K-K-U-R-R-E-N-Z. Was für ein komisches Wort.
Genau, Konkurrenz.
Ist
tatsächlich, wie gesagt, das kommt aus der Linguistik. Das ist das gemeinsame Vorkommen von mehreren Wörtern in einem bestimmten Textkorpus. Und diese Konkurrenzen sind halt wichtig, ne? Also welches Wort kommt mit anderen Wörtern oft vor? Und dementsprechend sollten wir diese Wörter zum Beispiel auch verwenden in unserem Wording? Oder sind es verwandte Entitäten, die oder Unterthemen, die organisch drin vorkommen sollten im Text? Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kategorie habe mit dem, also ich ein Beispiel aus dem E-Commerce, eine Kategorie habe mit dem Thema Sofa oder Couch, ne? Dann ist eine Konkurrenz der Fall vom Wort beispielsweise Couchtisch, ne? Weil Couchtisch oft im Wortraum von Sofa benutzt wird, weil ja im Wohnzimmer
Hocker, ne? Und sowas, ja.
Genau, und weil diese Wörter oder diese Entitäten oft gemeinsam vorkommen. Das heißt also, die haben eine sehr enge Konkurrenz oder eine sehr große Konkurrenz, weil sie eben oft bei diesem Thema gemeinsam vorkommen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt ein Sofa kaufst, dann machst du dir irgendwann vielleicht mal Gedanken um einen neuen Couchtisch, weil dann vielleicht passt der zur Couch nicht mehr dazu, farblich, stilmäßig. Aus dem Privaten, lustigerweise, haben wir auch den Fall, wir haben uns eine neue Couch bestellt, die kommt jetzt irgendwann in den nächsten 2-3 Monaten. Und jetzt haben wir uns auch überlegt, ja gut, aber der aktuelle Couchtisch, den wir haben, der passt jetzt nicht mehr ganz so zur neuen Couch. Ne? Und dann machst du dir trotzdem Gedanken, okay, komm, dann gucke ich mal nochmal nach einem Couchtisch. Und das ist zum Beispiel auch dann ein richtig gutes internes Verlinkungspotenzial, dass du dann sagst, okay, ich gehe jetzt an die Semantik ran und schaue mir die Konkurrenzen an oder die semantischen Nähen an und schaue mir an, nicht nur, okay, dann habe ich halt Ecksofas, Zweisitzersofas, Dreisitzersofas, sondern ich gucke mir an, welche anderen Entitäten haben denn eine relativ gute semantische Nähe, die jetzt aber nicht im unmittelbaren Produktumfeld sind. Ne? Und dann sind es zum Beispiel sowas wie Couchtische, die da schon eine gewisse Konkurrenz Konkurrenz haben, eine semantische Nähe haben, weil sie eben oft in Verbindung mit einem Sofa vorkommen oder platziert werden. Und darum geht es bei der semantischen Relevanz, semantischen Nähe.
Ja, und der Sinn dahinter ist ja, nachdem du jetzt erklärt hast, was die Methodik im Prinzip ist, der Sinn dahinter ist ja, klarer zu machen, worum es geht. So einfach ist es ja. Es geht einfach nur darum, dass man den AI-Bots und wer da alles so vorbeiguckt, klar macht, worum geht es hier. Du hattest das Beispiel mit den zwei Bankarten, die es gibt. Wenn du da dann semantisch nahe Begriffe hast, die klar machen, worum es geht, also die eine Bank in Kombination mit Geld und die andere Bank in Kombination mit Natur, dann hilft es wahrscheinlich dem Bot, der vorbeiguckt, zu verstehen, um welche Art der Bank geht's jetzt. Ne?
Ja.
Und das ist einfach auch wieder etwas, wo ich sagen würde, achte da gar nicht so sehr drauf. Es passiert im Prinzip organisch, wenn du gut schreiben kannst, dich mit dem Produkt gut auskennst. Wenn du nicht so gut schreiben kannst oder dich mit dem Produkt nicht so gut auskennst, klar, dann macht es Sinn, die auch zu recherchieren. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich recherchiere solche Begriffe nicht. Bei mir passieren, ich meine, ich schreibe auch in erster Linie für WP Ninjas, ne, für mein eigenes Business, für mein Thema, mit dem ich mich seit Jahrzehnten beschäftige. Da brauche ich nicht zu recherchieren, welche Wörter jetzt zur WordPress-Installation dazugehören oder zu einem Backup. Ne? Da kommt das Wort Sicherheit mit rein und Wiederherstellung und solche Dinge. Aber wenn du dich in dem Thema nicht so gut auskennst, dann kann es sich definitiv lohnen, das zu recherchieren. Und wenn du KI nutzt, um Inhalte für dich vorzubereiten, bevor du die hoffentlich nochmal überarbeitest, bevor die online gehen, dann kannst du das natürlich auch nutzen. Ich denke sogar, Voyage AI hat da, glaube ich, sogar Funktionen für, um eben diese semantischen Begriffe aus der semantischen Nähe dir zu analysieren und dann auch zu berechnen, ob das nah genug zusammenhängt innerhalb deines Textes. Dann kannst du es natürlich zur Vorbereitung schon nutzen.
Genau, definitiv. Ich nutze es zum Beispiel auch zur Analyse von Texten, die ich erstelle oder die erstellt wurden. Dann nutze ich zum Beispiel auch Voyage AI nochmal als semantischen Check in meinem Workflow, in meiner Pipeline und nutze dann Voyage AI für die semantischen Checks mit Embeddings, wo dann die Chunks nochmal überprüft werden. Wenn wir jetzt wieder zurück.
Das klingt so gut.
Chunks kommen.
Ich nutze dann Voyage AI für die Chunks und die Embeddings für die semantische Nähe.
Genau, also Embeddings sind ja dann praktisch die Berechnungen, ne, wie weit Wörter und Sätze dann semantisch mit einem Kernthema zu tun haben und dann dementsprechend so weit vom Zentrum sozusagen des Themas liegen. Und da nutze ich zum Beispiel Voyage AI, um das Ganze zu überprüfen. Und dann werden mir tatsächlich dann schon manchmal so noch so Sachen vorgeschlagen mit, hey, nutz mal noch diese und jene Begriffe oder diese und jene Formulierungen, weil die kommen da schon häufig vor und das sorgt für eine stärkere semantische Relevanz dann. Und sowas nutze ich zum Beispiel schon mit KI, um dann nochmal die Texte so ein bisschen zu fein justieren, zu polischen, um dementsprechend auch die semantische Relevanz nochmal zu verstärken. Das kann man schon machen. Ich würde es nur, wie du gesagt hast, direkt bei der Content-Erstellung nicht zu sehr drauf fokussieren, weil dann wiederum die Gefahr sehr groß ist, dass die Texte unnatürlich werden, dass die schlecht strukturiert sind, dass die Chunks auch nicht kohärent sind, also dass du so ein bisschen auch das Konkrete vermissen lässt in deinen Texten. Es müssen konkrete Aussagen sein, faktenbasiert oder wirklich ganz klare Aussagen drin sein und nicht so wischiwaschi Formulierungen, so Marketinggewäsch. Da kann man das ja schon auch im Nachgang nochmal nutzen. Man muss dann halt wissen, wie man es umsetzen kann und worauf man dann achten muss. Und man muss natürlich auch immer jegliche Empfehlungen von der KI kritisch hinterfragen oder halt kritisch betrachten und da nochmal sich Gedanken machen, passt das wirklich, ist das wirklich ein guter Vorschlag, das so am Rande, aber dann kann man da auch KI definitiv dafür nutzen, um zum Beispiel solche semantischen Relevanzchecks und Embeddings und Chunk-Kohärenz prüfen zu lassen, das muss man ja nicht selber machen. Ne?
Ja, richtig, aber und da zum Abschluss mal wieder ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Wenn du das alles nur mit KI machen lässt und dann nichts selber überarbeitest, dann geht da halt auch deine gesamte, wenn du jetzt Solopreneur bist und zuhörst, dann ist es deutlich relevanter, dann geht da deine Seele komplett verloren. Das sind dann so seelenlose Texte, die, selbst wenn sie deine Schreibstimme in irgendeiner Form beinhalten, sind es seelenlose Texte. Da fehlen dann auch mal, wenn du zu viel auf dieses ganze semantische Berechnen, Chunk-Kohärenz-Thema gehst, Embeddings-Thema, Entitäten-Thema gehst, und der KI das zu sehr vorgibst, dann geht halt auch das verloren, was ein Text spaßig oder angenehm macht zu lesen. Nämlich mal auch einen Absatz, wo nichts anderes steht als, na, kennste? Fragezeichen, und dann geht's weiter. Mhm. Weil sowas baut dir die KI super, super selten nur ein, wenn du zu krass auf diese ganzen analytischen Sachen eingehst. Und klar, wenn wir jetzt im E-Commerce unterwegs sind, viele Hörer hier sind ja auch eher im E-Commerce-Bereich unterwegs, da ist es nicht mehr ganz so relevant, dass es die persönliche eigene Schreibstimme ist, wie es jetzt bei jemandem wie mir oder bei Coaches ist. Aber trotzdem sind seelenlose Texte seelenlos. Die will dann auch keiner lesen. Es muss jetzt nicht irgendwie eine Schreibstimme von einer Person in der Firma sein, aber es sollte trotzdem ein Text sein, der klingt, als wäre der für einen Menschen geschrieben worden.
Genau.
Und deshalb einfach hier nochmal ein Plädoyer bei allem, was wir ja sagen. Wir nutzen das ja beide selber. Also wir sind ja beide auf gar keinen Fall gegen KI-Einsatz. Aber wir sind beide sehr dafür, dass zu irgendeinem Zeitpunkt deines KI-Workflows der Mensch wieder da ist. Und der Mensch auch im Fokus steht. Ne? Und das sagen wir ja immer, der Mensch sollte bei deinen Inhalten im Fokus stehen. Ob du das jetzt mit KI generierst und überarbeitest, ob du alles selber schreibst, am Ende ist der Output entscheidend. Und wenn der gut ist und für einen Menschen ist und deine Seele im Text ist, ist das deutlich besser, als wenn handwerklich alles stimmt und alle coolen Berechnungen cool aussehen. Aber das, am Ende sollen die Leute ja auch konvertieren, die die Seite angezeigt kriegen. Es hilft ja nicht nur, wenn du sichtbar bist und rankst und die Leute kommen und dann lesen die das und denken sich, so ein seelenloser KI-Quark, ich gehe wieder. Und die Menschen merken es. Also ich bin viel auf Reddit unterwegs, um dort Input zu holen, was andere so mit Cloud Code zum Beispiel machen. Und die Leute sind so gut im Erkennen von KI-Kommentaren und Posts. Sobald da jemand, egal wie gut der Output ist, der da kommt, also egal wie gut das Wissen, das dort weitergegeben wird, ist, wenn das ein KI-erkennbarer Text ist, wird der sowas von fertig gemacht, dieser Mensch. Mhm. Und ich meine, ich bin dann so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, am Ende ist es wichtiger, was drinsteht, als wie es präsentiert wird. Vor allen Dingen, wenn wir von einem 200-Zeichen-Wörter-Post reden, den kann man auch so schnell lesen. Aber wenn ich jetzt 1500 Wörter lesen müsste, die so ein offensichtlicher KI-Quark sind, dann wäre ich auch eher weg. Ne? Deswegen da die Balance finden, ist ganz, ganz wichtig. Wollen wir den Sack damit zumachen?
Schönes Abschlusswort.
Super. Dann freuen wir uns natürlich wie immer über Kommentare über Spotify. Wir antworten da auch ganz fleißig. Freuen uns über dein Abo, deine Bewertung. Und wenn du irgendwas brauchst, SEO immer an Yannick melden, erwenden einfach über LinkedIn, wenn du was brauchst.
Oder an mich melden, ja auch gut.
Wenn du was brauchst zum Thema WordPress, einfach bei mir melden, auch einfach auf LinkedIn. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, eine schöne Zeit. Ciao.
Bis dann.